Herzlich also willkommen zu unserem abendlichen Angebot auf ein Bier mit Franziska Wanninger.
Genau, grüß dich.
Grüß dich. Du hast ein gescheites Wetter mitgebracht.
Ja, genau. Aber erst kurz vor Edding ist richtig krass losgegangen.
Kurz vor Edding?
Ja, kurz vor Edding los. Wo bist du? Der Himmelfahrt geschimpft.
Wo bist du denn hergekommen?
Aus München.
Aus Minger.
Aus Minger. Ich bin jetzt wieder in Edding, deswegen muss ich sagen Minger.
Genau, aus Minger. Aus Minger. Mhm. Aber Altötting ist dir vertraut.
Ist mir vertraut.
Du bist über den Kapellplatz gewandelt.
Absolut, wie eine einsame Pilgerin.
Wie eine einsame Pilgerin.
Im Regen.
Ich weiß nicht, wo ich hin muss.
Nein, ich habe überhaupt nicht ausgehend.
Aber ja. Du warst schon mit.
Oder? Ich war schon mal am Kapellplatz. Ich bin sogar schon mal hier gepilgert.
Von?
Von, nein, nicht von Minger, das darf ich zugeben. Nein, sondern von Kirchdorf am Inn.
Ist aber auch erscheinen.
Ja, das war ganz schön weit. War ganz schön anstrengend.
Und wie lange hast du gebraucht? Weißt du das noch?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Wir waren alle miteinander. Also, es war so eine Wallfahrt halt, so organisiert. Nein, so Jugendliche waren noch nicht da. Ich war zwar noch recht jung, aber die anderen nicht mehr. Ich bin mit einer Freundin gegangen und sonst war es so allgemeine Wallfahrt einfach.
Genau. Aber von Minger bist du runtergefahren. Schön, dass du bist. Zum Trinken haben wir ein bisschen was hergekriegt. Mhm. Wir haben extra so halbe Kräger machen müssen. Okay? Extra für dich.
Für mich kriege ich so eins, oder wer?
Ja, das kriegst du noch mit, gell?
Also,
aber
ich wollte darauf
hinweisen, doch, das war schon geplant. Okay, ich wollte darauf hinweisen, wir haben extra Krüge machen lassen mit unseren schönen Hühnern.
Ach toll.
Ach super. Toll, gell?
Ja.
Wie kommt man auf Hühner?
Ja, das darf mich auch interessieren.
Wenn man über Heimat spricht, da sagt man, man hat einen Platz, wo man sagt, da passt's, gell? Und bei uns ist das der Hühnerstall.
Okay, gut.
Der Hühnerstall ist super.
Aha, super.
Genau. Zum Trinken haben wir schon eingeschenkt.
Haben wir schon eingeschenkt?
Du hast gesagt, du möchtest noch fahren?
Ja, muss noch fahren.
Dann gibt es kein Bier. Ich habe halt übrigens das Altöttinger Helles, weil ich möchte jede Woche für ein anderes Bier werben.
Ach, das
aus
ist
der
schön.
Heimischen Region.
Sehr gut.
Schenken wir mal das kurz ein. Und anstoßen dürfen wir ja, gell?
Genau.
Auf Abstand und
Anstand. Genau. Und wir sind, das muss man dazu sagen, beide negativ getestet.
Ja. So, Franziska Wanninger, jetzt wird's ernst. Mhm. Geboren in?
Simbach am Inn.
Auch nicht weit weg.
Nein.
Aufgewachsen auch nicht so weit weg.
Auch nicht so weit weg, dann aber schon in Oberbayern.
Also Grenzgänger, so total. Wenn man auffahrt, darf man einen Ort sagen?
Ja, bei Magdl.
Bei Magdl.
Genau.
Magdl ist so bekannt, gell?
Magdl ist bekannt.
Spätestens seit Wir sind Papst hat Magdl jetzt in der Welt einen Namen.
Das ist schon hart, weil man kommt aus so einem kleinen Ort und trotzdem ist man nur der zweitbekannteste aus so einem Ort. Das ist ein Parat. Du kannst gehen.
Zweitbekannteste.
Ja.
Aber du bist wesentlich jünger, aber hat letzte Woche Geburtstag gehabt.
Ja, das stimmt. Ich habe nächste die Woche Geburtstag.
Die Woche hast du Geburtstag? Ehrlich?
Ja,
und wer bloß feiert?
Sehr witzig. Ja, im Livestream vielleicht. Im Livestream.
Dann über Feiern reden. Mhm. Die letzte Party war?
Die letzte Party? Oh Gott, die ist so lang her.
So eine Aftershow-Party, wie ist das?
Ja, wahrscheinlich war es ja so eine Aftershow-Party, ja.
Du bist ja so im Glamour-Style dann
unterwegs. Total, immer nur Glitzeroberteile, solider Leggings,
ja,
nur so eigentlich, solche Hacken immer.
Hacken, ne?
Genau. Nein, das ist schon lange her, die letzte Party. Nein, stimmt nicht. Anfang März letztes Jahr war ich auf dem 40. Geburtstag von einer Freundin eingeladen.
Okay.
Kurz vorm Lockdown habe ich nochmal so eine Party mitgenommen praktisch.
Weil du gerade sagst, ich habe jetzt so ein Altöttinger Bier. Hast du so eine Hausmarke auch?
Also ich habe keine Hausmarke, weil ich eigentlich auch nicht so viel Bier trinke.
Echt?
Nein, also das bin ich gar nicht. Aber wenn es irgendein Bier gibt, wo man mir eine Freude machen kann, dann ist das ein Bergerbier aus Aschach.
Aber wir haben im Vorfeld gesprochen, hast du gesagt, nein, Bier trinke
ich. Ja, weil das ist mir gerade eingefallen, wie ich da gesessen bin. Da habe ich jetzt erst wieder praktisch in diesen Gefilden sein müssen und dann plötzlich hat es mich richtig getroffen und dachte, Bergerbier.
Bergerbier, blaues Etikett.
Genau.
Schon Erfahrungen gemacht damit?
Ja, definitiv. In meinen jungen Jahren. Also da haben wir sehr viele Erfahrungen mit Bergerbier gemacht.
Ja. Gibt es da so eine Anekdote?
Ach Gott, also wir haben halt dann für die Partys immer gleich ganz Fassel geholt, gell? Beim Berger, das war immer möglich,
das
hat man bestellen können und dann haben wir da das Fassel gehabt und wir haben es schon, also durchgehend eigentlich unterschätzt, das kann man wirklich so sagen, aber es war immer schön.
Es war immer schön, weil man muss das unterstützen jetzt, gell?
Ja, das finde ich auch.
Genau. Corona-technisch bei dir auch natürlich jetzt halt
Ist, ja, ich habe viel Zeit für mich, ist auch gut.
Da kommt man bis nach Altötting ganz
gut. Gucken wir mal ohne, genau, richtig.
Sonst warst du nicht gekommen, oder?
Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hätte ich sogar einen Auftritt gehabt oder irgendwas. Von dem her ist das gut. Ich bin jetzt recht flexibel, also wenn mir jemand zum Livestream einladen will, ich habe Zeit.
Du hast Zeit? Ja. Nein, wie ist jetzt das? Also Auftritte ist ja überhaupt nichts, oder ist jetzt eher so im Fernsehbereich?
Ja, also es waren schon ein paar Sachen. Es waren ein paar Sachen im Fernsehen, es war beim Hessischen Rundfunk was, ich habe ein paar Hörspiele gesprochen.
Okay.
Als Schauspielerin bei SWR 2 und Bayern 2. Ich habe bei Bayern 2, was ganz toll war, die Radiospitzen jetzt 4 Wochen hintereinander moderieren dürfen. Und das war jetzt super. Also das war in so einer ganz tollen Runde mit der Martina Schwarzmann, der Claudia Schlenger, Claudia Pichler und den Will Kühn. Und da habe ich praktisch so eine Rubrik gehabt, die heißt lauter starke Frauen. Und das war echt eine super, super Sache. Und sowas habe ich Gott sei Dank gekriegt und das war jetzt ohne Corona auch nicht passiert. Also das ist auch aus der Not geboren, weil die Radiospitzen, wer diese Sendung kennt, das ist eine Sendung, die ja immer Live-Mitschnitte macht von Kabarettprogrammen. Und wenn es ja keine Kabarettprogramme gibt, wo man Live-Mitschnitt machen kann, haben sie die auch was einfallen lassen müssen. Mhm. Und das war super. Wir haben dann so eine Talkrunde gehabt, auch ewig weit auf Abstand und auch alle negativ getestet. Okay. Und das war ganz, ganz toll. Und sowas zum Beispiel habe ich gemacht oder auch ein paar Drehtage habe ich gehabt fürs Fernsehen. Und letzte Woche habe ich erst meine Fotos gemacht, meine Pressefotos fürs neue Programm, meine Plakatfotos. Wer weiß, wann dieses Programm dann tatsächlich gespielt wird. Aber jetzt ist halt die Zeit, wo ich wieder investieren muss, weil es geht ja jetzt wieder weiter.
Geplant so im Oktober, glaube ich.
Genau, Anfang Oktober war eigentlich Premiere, ja.
Das neue Programm, gibt es schon einen Titel?
Ja, der Titel ist Für mich soll es rote Rosen hageln.
Ah, das ist doch schön.
Gell? Das ist doch schön.
Rote Rosen soll es hageln.
Ja.
Ja, schön. Gehen wir mal ein bisschen hinein in die Biografie. Mhm. Okay, ich bin ein bisschen neugierig.
Ja.
Also aufgewachsen in der Nähe. Abitur hast du
auch
gemacht?
Habe ich auch gemacht.
Und war schön?
Ja, frag mal meine Lehre. ich weiß jetzt nicht mehr, über war so mittelmäßig. Ich glaube 2,6 oder so, was habe ich gehabt.
So gut gleich.
Ja.
Für echt gut.
Ist schon gut, gell? Ja,
bitte.
Nicht so schlecht.
Nein, eigentlich überhaupt
nicht. Wir haben immer die Sprachen, die schlechten Noten ausgeglichen, weil ich war immer in Englisch und Deutsch und Französisch war immer richtig gut. Und Mathe, Physik ist dann
das schon. Das ist nicht so naturwissenschaftlich. Aber du hast jemanden, der das wieder kann und jemanden kennt, der kann das.
Genau, ich habe immer irgendwelche Leute mir umsetzen
können. Ja, das ist gut. Du bist ja dann zum Studieren gegangen. Mhm. Zuerst hast du Ausbildung gemacht und gelesen. Als Fremdsprachenkorrespondentin.
Genau.
Ist ein langes Wort.
Genau.
Fremdsprachenkorrespondentin, viele Sprachen,
Englisch, Französisch.
Englisch, Französisch, Kombination. Und das war dann zu wenig, oder?
Ja, also ich habe erst mittlere Reife gemacht und habe dann diese Ausbildung gemacht, weil es mich interessiert hat, aber nicht, weil ich unbedingt in dem Beruf arbeiten wollte, sondern ich habe eine Ausbildung gebraucht damals, um das allgemeine Abitur machen zu können über die BOS. Es ist früher noch nicht gegangen, diese FOS 13 hat es noch nicht gegeben.
Okay.
Und deswegen war es auch so, man hat eine Ausbildung gebraucht, um überhaupt das allgemeine Abi zu kriegen. Und deswegen habe ich das halt dann, weil das hat mich interessiert und das habe ich dann gemacht, aber ehrlich gesagt schon während der Ausbildung, das war eine schulische Ausbildung, da hat man dann auch so, das war ja damals auch, da haben wir sogar noch einen Wechsel gelernt und so und diese ganzen Sachen und alles auf Englisch und Französisch und an Bord Konnoissementi und Frachtbrief, Durchschläge und was da geil, das hat mich wirklich nicht besonders interessiert. Aber ich habe mir halt gedacht, nein, jetzt das überlebst du schon und danach geht dann das süße Leben los.
Das süße Leben.
Genau, geht. So wie man das
denkt. Und wie hätte das ausschauen
sollen? Ja, das war dann auch ganz cool. Ich habe dann das Abi nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg, das war eigentlich schon ganz schön. Und dann habe ich ja studiert. Und das ist ja immer ein süßes Leben, wenn man studiert, oder?
Damals schon auch.
Jetzt nicht mehr.
Nein, weil Online-Vorlesungen.
Ach ja, jetzt nicht mehr. Nein, während Corona ist alles Vorlesungen. Oh Gott, nein,
die aber Studenten. Aber in Regensburg, an der Universität Regensburg, habe ich mich schlau gemacht. Du hast Deutsch und Englisch dann auf Lehramt studiert, auf Gymnasium, erfolgreich abgeschlossen.
Abgeschlossen, tatsächlich, ja.
Ja, also somit Abschluss.
Ja, da war ich schlechter mit 2,6, aber ich habe es bestanden.
Aber du hast also Zulassungsarbeit hast geschrieben. Du hast dann so Diplomarbeit, kann man sagen,
genau,
Zulassungsarbeit.
Also ein bisschen weniger wie Diplomarbeit ist schon.
Und das ist interessant. Du hast die Zulassungsarbeit über Gerhard Polt geschrieben.
Genau.
Ist das so eine Art Vorbild?
Ja, schauspielerisch auf alle Fälle. Und auch ich mag diese Typen, die der so kreiert hat, einfach, die also besser sind teilweise und ja, wo es da einmal keine Buckel runterrinnt und so. Und das mag ich einfach wahnsinnig am Pult, seine Figuren, die sind so unfassbar authentisch und man sitzt drin und denkt sich, boah, man hält es fast nicht aus und das mag ich. Und vielleicht habe ich mich schon manchmal auch ein bisschen so orientiert. Ich habe schon einmal mal wieder in jedem Programm eigentlich wirklich eine Figur drin, wo die leider einmal schlucken müssen. Und das finde ich super. Das macht mir total Spaß.
Ist es schwierig, so eine Figur dann zu kreieren oder kommt da das naturell durch?
Ja, irgendwie habe ich es in mir, glaube ich, das Böse. Ich weiß nicht genau. Die Abgründe habe ich
in mir. Das Böse hat einen Namen?
Das Böse hat einen Namen, Franziska Wanninger. Genau.
Franziska Wanninger. Ja. Wie wärst du eigentlich genannt? Franziska oder so?
Also beruflich immer Franziska, ja, weil privat schon meistens Franzi dann. Und dann irgendwie, ich finde es total komisch, wenn ich jetzt angekündigt wäre für als Kabarettistin, wenn jemand da mein Spitznamen sagt, das finde ich total furchtbar immer. Weil irgendwie habe ich die Nein, das ist mir jetzt zu privat. Das mag ich jetzt
nicht. Ja. Und das ist doch jetzt das Beruf, gell?
Ja, genau.
Das Franziska Wanninger.
Genau.
Wenn du heimkommst, ab und zu kommst du noch heim, oder?
Ja, freilich.
Von der größten Stadt.
Komme ich von der größten Stadt. Nein,
du fährst dann runter, jetzt geht es ja schneller.
Jetzt geht es total schnell.
Jetzt kannst du durchfahren.
Genau.
Und dann sitzt du am Blinker und fährst heim. Mhm. Und wenn man heimkommt, dann denken wir mal, wer wartet da?
Wer wartet da? Meine Eltern warten da.
Sind alle zwei noch?
Sind alle zwei noch da, mhm, genau. Und meine Mama hat, wenn ich ganz viel, also nicht, wenn ich ganz viel Glück habe, aber wenn ich ein bisschen Glück habe und ich mich vorher frühzeitig angekündigt habe, dann hat es auch irgendwas gemacht, was ich gerne mache, zum Beispiel.
Dann steht es richtig auf dem Herd.
Ja, genau. Oder zum Beispiel, was super ist, ist einfach Apfelstrudel oder Topfenstrudel, weil den kann niemand so gut wie meine Mama.
Kompliment an die Mama, ja, an der Stelle. Gell?
Absolut.
Ich nehme einen Quadratmeter, wenn es ist.
Ein Quadratmeter.
So eine Reihe. So eine Reihe voll.
Ja, genau.
Ja, gerne. Ja, wenn man heimkommt, da schmeckt man dann einen Apfelkuchen, einen Apfelstrudel. Was ist sonst nur so, wenn man jetzt mit den Sinnen geht? Du bist ja pädagogisch sozusagen geschult. Mhm. Du bist ja sozusagen, also ein Lehrkörper, ja,
der auch ein Lehrkörper,
der pädagogisch.
Habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt als Lehrkörper. Mhm.
Mit H.
Ich habe es gehofft, dass es mit H ist.
Aber, nein, wie ist es jetzt so ganzheitlich? Gibt es da so bestimmte Geräusche, wenn man heimkommt?
Geräusche, wenn man heimkommt.
Hm. Gerüche?
Ich glaube, dass jedes Haus einen eigenen Geruch hat.
Ja.
Das ist, glaube ich, bei jedem so. Aber ich kann auch nicht beschreiben. Aber trotzdem, natürlich gibt es da einen Geruch. Und auch mein der Hund natürlich, der da ist. Und Geräusche ist es halt einfach wirklich sehr einsam rundum. Das heißt, es sind nicht so viele Geräusche, außer Naturgeräusche halt. Also die Bäume, vielleicht diese Winde. Aber sonst hört man da nicht viel. Tatsächlich.
Von der Stadt aus, Stadtgeräusche, Lärm.
Ja. So stellt man sich vor, gell, wenn man in Neu-Dedig wohnt. Lärm absolut, ja, was Tag und Nacht Smog.
Was heißt das? Ich bin ja nicht fortgekommen.
Ja, ja, ist schon klar. Nein,
und dann kommt man warm.
Ja.
Dann ist es ruhig.
Da haben wir schon viel ruhiger wie. Ja, das stimmt.
Ja. Dann bist du aber trotzdem, also warum hast du noch nicht auf Lärm gemacht? Was kann ich probieren?
Auf Lärm, ach so.
Ja, probiert dann so.
Ja, also
so an die Front.
An die Front. Ich habe schon, also ich habe schon als Lehrerin gearbeitet. Ich muss aber sagen, dass, also es waren immer schon so zwei Seelen, glaube ich, in meiner Brust. Und die Seele, die am lautesten geschrien hat, war schon immer die Bühne. Also das war meine größte Leidenschaft. Das andere hätte ich mir auch gut vorstellen können. Also ich mag gern mit Jugendlichen arbeiten, ich kann gut mit Kindern. Ich glaube, ich möchte auch gern was vermitteln und so. Das, glaube ich, hätte ich ganz gut gemacht. Oder habe ich wahrscheinlich diese wenigen Jahre, wo ich in dem Bereich gearbeitet habe, auch ganz gut gemacht. Aber das andere war mir immer wichtiger. Und deswegen habe ich auch schon während dem Studium angefangen mit den ersten Auftritten. Und ehrlich gesagt, wie ich dann das Examen gehabt habe, da war es echt so, dass dann, ja, dass dann klar war, dass wenn ich jetzt ins Referendariat gehe, dass ich mit Deutsch, Englisch, dieser Kombination keine Chance habe, weil das sind Leute nicht genommen worden und die haben 1,4 gehabt oder so. Und das war für mich, jetzt ist es total blöd, die größte Freiheit, dass ich, weil sonst war ich immer in so einer Zwickmühle gewesen, man gibt doch nicht so eine Beamtenlaufbahn auf, wenn man, aber die Tatsache, dass gar keine Chance da war, dass mir die eben jemand, war so toll. Also ich habe mir gedacht, Ja, das ist das Argument, weil auch meine Eltern natürlich waren schon geschockt, die haben das nicht so ernst genommen, dass ich wirklich jetzt Kabarettist bin. Ja. Und das war so super, weil ich gesagt habe, naja, die stellen jetzt eh niemanden ein. Und das war für mich super.
Wobei du eigentlich so in deiner, so in dem Lebenslauf, du hast ja doch ein paar schöne Bonbons drin, sag ich mal, Auslandsaufenthalt. Du warst in Hollywood. Mhm. Also so ernsthaft.
Ja,
Hollywood.
Ja, ich war schon, ich war ja dabei.
Und du warst bei diesem, in einem Abgeordnetenbüro von Jim Matheson.
Genau.
In Washington D.C. Ja,
kannst du mal sehen.
Da hast du da mitgearbeitet. Was hast du gemacht?
Also mitgearbeitet ist ein großes Wort. Ich war da Praktikantin und habe die Post geöffnet zum Beispiel und habe die dann in richtigen Fächer geschlichtet.
Da habe ich gesagt, du kriegst jetzt mal ein Stipendiat, also ein Stipendium. Und gehst du um und du hast Brief aufgemacht.
So ganz einfach war es nicht. Sondern, also alles hat eigentlich damit angefangen, ich habe diese Ausbildung gemacht in Passau. Dort zur Fremdsprachenkorrespondentin. Und die Direktorin dort, die hat gesagt, mein Gott, Frau Wanninger, da gibt es so ein Stipendium für junge Berufstätige, das heißt parlamentarisches Patenschaftsprogramm, bewerben Sie sich doch da. Und bei mir war es halt so, ich war eigentlich gesagt immer nicht so, ja, ich weiß nicht, die hat dann gesagt, ich soll das machen, dann habe ich es irgendwo hingelegt und habe mich dann nicht mehr so drum gekümmert. Aber meine Direktorin war so eine ganz krasse und die hat gesagt, haben Sie sich jetzt schon beworben? Und hat dann immer wieder gesagt, ja, jetzt muss ich fast, es war ein Riesenaufwand, die Bewerbung, was mit 1000 Atteste und also man hat ewig früh und so, ich glaube, 3 oder 4 Empfehlungsschreiben von Lehrern und ehrenamtlich und alles Mögliche habe ich irgendwie mitbringen.
So heilig sprechen.
Ja, so heilig, es war ein Riesenaufwand, genau. Und dann war es tatsächlich so, dass ich da dann zu so einem Auswahlverfahren gekommen bin und von was weiß ich, wie 100 Leute bin ich letzten Endes ausgewählt worden. Und zwar vom Hollerritten übrigens. Der war mein Bundestagsabgeordneter, der mich ausgewählt hat.
Hat der gesagt, gut, Frau Wanninger, Franzi,
genau. Komm. Da waren mit mir nämlich noch 2 oder 3 andere aus dem Landkreis Oerding, die, und dann hat er mich gewählt. So schaut's aus.
Aber du hast schon Hochdeutsch dann gekriegt.
Ja, in Amerika habe ich vor allem Englisch geredet. Aber dort in Köln, beim Auswahlverfahren, habe ich mich sehr bemüht, auch ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen.
Und das hat hingehört?
Tatsächlich, ja. Ich muss aber auch sagen, zusätzlich war noch also ein Englischtest dabei, wo ich natürlich gut abgeschnitten habe, weil ich war ja in der Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und habe da mit Leuten konkurriert, die waren halt Schreiner oder so. Also da war natürlich klar, dass ich jetzt in dem Englischtest besser abschneiden kann. Okay. Ich muss fast. Genau. Und aber beim Auswahlverfahren und insgesamt, ich habe einfach auch echt viel Glück gehabt. Ja.
Und dann bist du noch
was. Dann bin ich nach Salt Lake City, Utah gekommen.
Sag mal, das war so schön.
Salt Lake City, Utah.
Salt Lake City,
Utah. Utah,
genau. Utah.
Utah.
Utah. Utah. Utah. Okay. Salt Lake City, kennt man.
Genau, von den Mormonen wahrscheinlich, oder?
Ja, da haben ganz viele Mormonen.
Und von den Olympischen Spielen. Ich bin tatsächlich im Sommer nach den Olympischen Spielen nach Salt Lake City gekommen.
Nach den Olympischen
Spielen. 2002 im Sommer, genau. Und dann war ich da bei einer Mormonenfamilie und es waren ja 100 Leute, die praktisch von Deutschland aus auf ganz Amerika verteilt waren und da als Art Junior-Botschafter für den für dieses Bundestag-Kongress-Stipendium da drüben waren. Das hat es auch in Deutschland gegeben, also amerikanische Jugendliche oder junge Leute sind nach Deutschland gekommen. Und dann war es aber so, von den 100 Leuten hat man sich nochmal bewerben können, um nochmal ein Stipendium innerhalb von diesen 100 Leuten für 5 Plätze nur und da war ich auch wieder aus.
Traurigerweise. Da hast du doch was. Also
da habe ich dann einen Aufsatz schreiben müssen, tatsächlich, warum ich die Richtige drin, die jetzt dieses Praktikum im Kongress kriegen soll. Und dann habe ich anscheinend den mit meinem Aufsatz überzeugt, dass ich das dann gehört
habe. Was hast du eingeschrieben?
Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich wollte auch geschrieben, dass ich bin immer gut in Übertreibungen. Ich glaube, das hat mir gefallen.
Ich nehme einfach mal ein bisschen aus, wie vom
Eichel. Ja, da war ja schon so Alex.
Du warst schon so Alex. Bei den Mormonen ist auch interessant, die sind doch, ja, für die Mormonen, der kommt schon, eher ein bisschen strenger.
Nein, also vor allen Dingen, wenn man halt aus Bayern kommt, wo man ab 16 ja jedes alkoholische, nein nicht jedes, aber Bier und Wein trinken darf. Und dann war das natürlich schon krass, weil ich bin da ja hingekommen und war 20 und ich habe ja nicht einmal einen Weißweinessig kaufen können. Also wirklich, ich habe einen Weißweinessig kaufen im Supermarkt und die Kasse hat von alle Seiten das Blinken angefangen. Und dann wollte ich meinen Ausweis haben und ich habe dann gesagt, ja, aber warum? Das ist doch nur Essig. Und dann hat sie gesagt, ich kriege diesen depperten Weißweinessig nicht mit 2% Weißweininhalt und 0% Alkohol, habe ich nicht kaufen können, weil ich noch nicht 21 war. Das ist Utah.
Das ist Utah. Mhm. Aber die Mormonen haben da recht streng.
Die sind die meisten schon,
Ja.
Aber das ist halt auch, wie soll ich sagen, es ist viel Doppelmoral halt auch da. Also auf der einen, also da gibt es schon viel jetzt, ich meine, ich war damals 20, 21 und da hat es viele Leute in meinem Alter gegeben, die sind heimlich feiern gegangen und haben sie dann nachts irgendwie sind die dann eingestiegen ins Kellerfenster und waren aber bei der Familie so die total, total streng mormonisch und in Wirklichkeit sind die aber doch immer wieder ausprobiert und so. Aber die meisten. Die meisten, das war schon so klar, die haben sich da schon drüber gehalten. Und für mich war das echt komisch, weil ich war da 20 und dann waren da 21-jährige Burschen in meine College-Kurse und die haben mich alle gefragt, ob ich in Deutschland einen Ehemann habe. Und ich dachte, das ist was uns erwartet mit 20. Und ich dachte, nein, sicher nicht, also ein Ehemann, das ist ja Wahnsinn mit 20. Und da drüben war es aber normal. Also die Mormonen, die, wenn 19, also die männlichen Mormonen, sage ich mal, also wenn ein Bub 19 ist, dann wird er auf Mission geschickt.
Ja.
Und die Eltern zahlen ab dem Moment, wo dieses Kind auf der Welt ist, Ei in eine Kasse, damit der später, also die Eltern zahlen selber für diese Mission. Das ist auch schon krass. Also das Kind arbeitet umsonst für die Kirche und die Eltern zahlen aber das alles. Genau. Und dann zahlen die auch nur 10% von ihrem Jahreseinkommen in der Kirche.
Ja.
Und dann geht der, geht das, fandst du jetzt wieder
gut? Und mein Zimmer ist jetzt leider auch nicht so gut.
Ich war schon jetzt ganz schlecht.
Ja, jetzt. Gut, vielleicht kommen wir später
dann. Vielleicht kommen wir später dann die schlechteste katholische Kirche. Also auf alle Fälle war es so, wenn du dann 19 bist, dann gehst du 2 Jahre auf Mission und du weißt aber nicht, wohin. Also da waren halt dann Burschen aus irgendwo hinter Philadelphia, Idaho und die sind dann halt geschickt worden nach Litauen und haben aber dann nur die Sprache lernen müssen vorher. Die werden dann also wirklich geschult, 2 Monate Bootcamp in irgendeiner Sprache, also manche Sprachen, die du nie wieder in deinem Leben brauchst. Und dann nochmal 1 Monat so hardcore, ja, ich würde jetzt sagen Gehirnwäsche, aber schon so ein bisschen so auf diese, auf diesen Glauben hin. Und das Krasse ist auch, die sind dann 2 Jahre auf Mission und die dürfen in den 2 Jahren, dürfen die nicht in den Theater gehen, die dürfen kein normales Buch lesen. Es gibt nur 7 oder 8 Bücher, die lesen dürfen oder 10. Und die haben alle nur mit, also es ist alles nur von der Kirche praktisch. Und die dürfen natürlich auch 100 andere Sachen nicht. Also Fernsehschauen glaube ich nicht. Also du bist total nur noch für die Kirche lebst du. Und die haben damals war so, die durften noch einmal im Jahr da haben Urlaub, das war Muttertag. Schon krass. Und dann war es halt oft so, die sind zurückgekommen von der Mission, haben vorher vielleicht eine Freundin gehabt, die gesagt haben, ich warte auf dich und so. Und dann sind die zurückgekommen, war die schon lange verheiratet. Weil als Frau nämlich ist so, wenn du, wenn die 21 ist, ist eigentlich schon richtig alt, wenn sie immer noch nicht geheiratet hat. Genau. Also da muss man dann echt schauen. Und wenn jetzt eine mit 21 immer noch nicht geheiratet hat, dann ist es so, dass die auch auf Mission geht, wenn sie ein gutes Mädel ist.
Also alles, was missionarisch unterwegs ist, weißt du, hat nicht
gehabt. Genau. Und dann muss die praktisch, ja, nicht hat nicht gehabt, aber die muss halt dann, ja, so ungefähr, die muss dann noch, aber nur 1,5 Jahre, weil die muss ja halt dann auch noch ganz viele Kinder kriegen. Also die kriegt doch okay. Halber zu lassen.
War da keiner dabei gewesen?
Wirklich nicht.
So haben wir so in Utah.
Nein, die habe ich ja schon abgeschreckt, weil ich einen Kaffeebecher in der Hand gehalten habe. Weil man darf ja keinen Kaffee trinken, zum Beispiel, oder auch keinen schwarzen Tee.
Okay.
Also das war wirklich, bei mir an der Uni war das ein Statement, wenn ich mit einem, wenn ich mit einem Kaffeebecher umeinander gelaufen bin.
Da warst du dann ein Jahr lang.
Genau.
Ein ganzes Jahr lang. Mhm. Und dann bist du nach Hollywood gekommen.
Ja, erst viel später war das dann. Das war, also das war, dann bin ich wieder heim, dann habe ich Abi gemacht, dann habe ich also, studiert und dann im Studium habe ich noch mehr Stipendium gekriegt und da war ich an der University of Oregon und da habe ich unterrichtet, Deutsch unterrichtet an der Uni und bin danach nur nach Hollywood.
Du warst zuerst Enten, dann ein Jahr lang hast du das auch geschaut.
Genau.
Du hast gesagt, jetzt ist gut, dass ich wieder heimfahren kann.
Genau.
Ist auch kein Richter dabei.
Genau, vorher wieder heim. Richtig.
Dann hast du studieren angefangen und dann bist du noch einmal.
Während dem Studium bin ich noch einmal über. Ich habe Englisch studiert dann.
Ja. Genau. Mhm. Auch mit einem Stipendium.
Natürlich. Ich mache Sachen nur mit Stipendium. Ich finde es super, wenn jemand anderem mir das Zeug
gibt. Ja, Ding ist gut.
Gell? Ja, ist einfach was wahnsinnig Schönes.
Haben wir über das Honorar geredet?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon was.
Genau. Ja, und da warst du in Hollywood. Was macht man denn da? Du hast Schauspiel studiert.
Genau. Also ich habe dann mich halt eingeschrieben, da am Lee Strasberg Institut und dann haben wir die halt auch genommen. Was man so macht. Ja. Ich habe da in Oregon halt schon gewohnt und ich habe da halt 3 Trimester lang unterrichtet an der Uni, Deutsch eben. Und das war super eigentlich, aber ich habe gemerkt, das war halt die erste Unterbrechung, richtig lange Unterbrechung, wo ich nicht Theater gespielt habe. Ich habe vorher an der Uni in Regensburg, ich habe andauernd Theater gespielt. Ich habe ganz viele große Rollen gehabt, wir haben ein eigenes Theater an der Uni in Regensburg gehabt, im englischen Theater weiter. Und ich habe auch vorher, dann habe ich hier in Tann, bin ich in einem Theaterverein gewesen und ich habe einfach wahnsinnig früh immer mit der Bühne zum Lernen gehabt und in der Zeit in Oregon ist das nicht gegangen, weil da habe ich im Masterstudiengang studiert, habe zeitgleich unterrichtet und ich bin ehrlich gesagt jeden Abend nachts um eins, wie ich meine letzten Sachen weggeschickt habe, bin ich dann Burnout-mäßig ins Bett gefallen und in der Früh wieder Duracell-mäßig aufgestanden. Das war gar nicht gegangen. Und ich habe gemerkt, wie stark mir das abgeht und dass ich das machen will eigentlich. Und habe dann noch Zeit gehabt, bis ich wieder in Ringsburg sein habe müssen. Und dann bin ich einfach da nach L.A.
Genau. Einfach nach L.A.
Bin ich nach L.A.
Hm? Wunderbar. Genau. Also man merkt aber schon, das war vielleicht eine gute Zeit, wenn man da fort war, wenn man was gesehen hat.
Also vor allen Dingen dieses erste Jahr, muss ich sagen, das finde ich ganz spannend, weil da gibt es jetzt mittlerweile dieses Stipendium, dieses parlamentarische Partnerschaftsprogramm, gibt es jetzt schon seit, ich glaube, 1989 oder so. Es gibt schon richtig lange. Und da gibt es jetzt auch Langzeitstudien, was ist aus denen Teilnehmer geworden. Okay. Und das Spannende ist, dass unglaublich viel davor haben sie später selbstständig gemacht, zum Beispiel.
Also das Kabarettist.
Genau, ja, wie das wie zufällig jetzt aber ich finde es halt so spannend, weil die das halt, wenn du so jung ins Ausland gehst und auf dich allein gestellt bist und dir das aber auch zutrauen wird, dass du das kommst, dass du dann halt schon irgendwie ja, das entwickelst, dass du den Eindruck hast, ich traue mir das jetzt halt. Also ich meine, wenn ich jetzt das Stipendium nicht gehabt hätte damals und nicht in Salt Lake City gewohnt hätte und so weiter, dann hätte ich mir nie traut, von Oregon aus mein Klump ins Auto zu schmeißen, nach L.A. zu fahren und zu sagen, so, jetzt bin ich da. Niemals. Da hätte ich so viele Barrieren in meinem Kopf gehabt, dass das nicht möglich ist. Aber damals war ich ja so jung und da bist du eh noch viel irgendwie wilder und denkst du, ja, das geht schon. Und du bist halt in der Situation, das muss jetzt irgendwie funktionieren, du musst ja irgendwie schwimmen. Wenn das Auto kaputt geht, kann ich nicht an Papa rufen, das geht halt nicht. Dann stehst du da an der Autobahn und musst da so eine Stiftung. Also das ist halt dann einfach das Leben. Und das fand ich ganz gut. Und ich bin dann auch von Salt Lake City nach Washington im Auto gefahren, hin und zurück. Mhm. Und habe dann, also insgesamt in dem Jahr halt auch 37 Staaten oder 36 Staaten angeschaut. Was auch wieder, ich bin dann selber schon so jung, so viel gereist auch. Das gibt da viel Selbstbewusstsein einfach. Und du denkst dir dann, warum kann ich das nicht? Das kann ich bestimmt auch.
War es mal ein Thema, dass du dann drüben, also drüben bleibst? Mhm. Jetzt so
eigentlich nur beim ersten Mal, weil ich da noch so jung war und dann habe ich am Ende zu, habe ich dann auch einen Freund gehabt drüben, der war nicht Mormone, aber der war und so. Und das war auch, dieses Stipendium ist so ausgelegt, dass du ein halbes Jahr am College bist und ein halbes Jahr arbeitest, eigentlich in deinem Beruf. Das war bei mir nicht so möglich, weil in Salt Lake City waren ja ganz viele Missionare, die haben ja da alle Sprachen der Welt da gehabt. Also die waren ja alle zwei Jahre im Ausland. Und dann haben die mir jetzt nicht unbedingt gebraucht mit Deutsch oder Französisch oder so. Okay. Und dann habe ich in einem Kaufhaus angefangen zum Arbeiten und dann ist das halt schon was, ein normales Leben. Also wie jemand, wie so ein Amerikaner halt. Ich habe ein Auto gehabt, ich habe eine Sozialversicherungsnummer gehabt, ich habe da gearbeitet, ich habe jeden Monat mein Gehaltscheck gekriegt und so. Und habe einen Freund gehabt und einen Freundeskreis. Und das war ganz schwerer Weg zum Gehen. Aber das war tatsächlich Bedingung von diesem Stipendium. Also das war klar, ich darf mich dann auch nicht mehr um so ein Aufenthaltsdings bewerben für zwei Jahre oder so. Und das war wirklich, da war ich sehr gefährdet, dass ich da bleibe, finde ich. Danach nicht mehr.
Gleich waren wir froh, dass du bekommen kannst.
Ich weiß nicht, ich hoffe es.
Da hoffen wir.
Ja.
Ja, wir haben das große Thema Heimat, gell?
Ja,
genau. Wenn man jetzt denkt, wie sprechen wir das Thema Heimat in verschiedensten Facetten? Gibt es irgendwie eine Definition für dich? Wenn man sagt, jetzt war ich da so weit weg, komme ich wieder zurück. Hat da das Bild von Heimat ja auf sich gewandelt?
Bestimmt. Also mir war das vorher nicht so bewusst, wie dürfte es in mir drin ist. Also wenn man, also auch dieses bayerisch sei. Wenn du selber aufwachst mit lauter Leid um dich herum, die auch alle bayerisch sind, dann machst du da nicht so viel Gedanken und dann bist du aber mit lauter Leid aus ganz Deutschland in Amerika. Und dann wirst du ja innerhalb dieser Gruppe, von denen 100 Leute, bist du ja schon immer die Bayerin. Also es waren ein paar andere aus Bayern natürlich auch dabei, wir waren schon einige. Aber trotzdem hast du da dann schon irgendwie diese krassen Identitätsstempel, die dir vorher gar nicht so stark bewusst war. Also wie stark du Dialekt sprichst zum Beispiel und wie stark du da so eigentlich so eingemünzt bist auf dein Bayerisch sei, das war mir überhaupt nicht klar, ehrlich gesagt. Und ich habe dann schon auch, also ich bin dann immer... eine von meinen besten Freundinnen aus dieser Zeit tatsächlich, die ist aus Norddeutschland und die hat sich immer schief gelacht mit mir, weil ich halt schon eben immer so eine Sicht gehabt habe, dass ich dann gesagt habe, ja, bei uns in Deutschland oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, Franz, ich bin auch aus Deutschland, so ist das nicht. Und so bei ich halt wirklich, weil man so irgendwo schon einer Blase aufwächst. Oder ist gar nicht negativ, gar nicht wertend, aber es gibt halt nicht, in die anderen Bundesländer lernt kein Mensch eine eigene Hymne von der. Das ist alles schon sehr anders bei uns.
Schön.
Ja, ist total schön, aber man merkt dann erst, wie besonders das ist, wenn man mal rauskommt, ehrlich gesagt. Und dann bin ich ja so weit weg gewesen und wie ich dann eben zurück bin, habe ich dann, glaube ich, schon erst gemerkt, ja, wie das ist und auch wie in Amerika war vor allen Dingen, habe ich gemerkt, wie nah mir Bayerner ist. Also ich habe dann auch Heindling-CDs aber meine Freunde geschickt und was nicht alles. Mhm. Und die habe ich rauf und runter gehört. Das war echt super.
Also Sprache ist so der Schlüssel gewesen dann.
Bestimmt.
Ja. Ja. Sprache ist ja so dein großes Thema auch, gell?
Ja.
Versteht man die dann im Norden Deutschlands?
Wenn ich da spiele?
Ja.
Also ich spiele da nicht oft, das muss ich jetzt schon einmal sagen. Aber
weißt du nicht fragen oder weißt du sagst, nein?
Weil es mich gar nicht so auf dem Schirm haben. Also es gibt ja hunderte von Kabarettisten in ganz Deutschland. Es gibt ein paar, also ich spiele schon in Hannover, habe ich jetzt mal gespielt, oder in Köln, im Senftöpfchen spiele ich regelmäßig. Und ich habe da immer einen Heidenrespekt davor. Oder ein Mainz im Unterhaus, also schon so wichtige Bühnen in Deutschland, also da bin ich schon unterwegs. Aber ich habe da immer einen Heidenrespekt, bevor ich hinfahre, ehrlich gesagt. Mhm. Und meistens ist es aber dann richtig schön. Also ich habe in Mainz und in Hannover welche von meinen besten Auftritte gehabt. Also die in Hannover, die haben mich gefeiert wie einen Weltstar. Also das war wirklich krass.
Ja. Die verstehen da die nicht.
Ja, ich bemühe mich halt ein bisschen und sie verstehen ja nicht alles, aber sie finden das halt irgendwie vielleicht wie Urlaub oder ich weiß nicht. Vielleicht finden sie es irgendwie charmant.
Ich habe gelesen, du bist der Rampensau.
Ja, das hat er geschrieben, aber ich habe es nicht gesagt.
Dass sie selber so auf der Bühne beschreiben?
Nein, ich glaube, man ist immer eine gewisse Art Rampensau, wenn man 2 Stunden ein Publikum.
Jetzt Lehrerin aufbleiben können.
Das stimmt.
Jetzt eine Dreiviertelstunde hättest du über Publikum, die Kinder nicht aus.
Das ist richtig. Aber die sind so undankbar. Die zahlen nicht für einen Auftritt. Und die sind zwar um 8 Uhr da, aber in der Früh, das mag ich alles nicht.
Andere Struktur,
das ist nicht so weit.
Ja. Ja. Gibt es irgendwie so Erlebnisse, wo du sagst, da habe ich jetzt also als Kabarettisten, ja, also, habe ich mal daneben gelangt, gell?
Also, oh Gott, daneben gelangt, mein Gott, tausende. Also ja, ich mache das jetzt 10 Jahre und die ersten Jahre sind krass. Also die sind, ist nicht so, dass die Leute wirklich auf ein Wort haben, gell? Sondern die sagen, wie viel bringst du da mit? Wie viel Publikum?
Das haben sie mich halt auch gefragt.
Na wirklich?
Ja, bei der Warninger werden die auch schon 2-3 zuschauen.
Ich hab's. Sagt ihr 2-3? Ich
hab's schon. Ich glaube schon, dass mehr
haben. Wahrscheinlich haben sie jetzt wieder
halt. Ja, aber gibt's da so eine Anekdote?
Hunderte. Also du gehst, wo bringst, kommst wohin, hast dein ganz Graffi in der Hand und der Typ, der Veranstalter, hält da nicht einmal durch auf, zum Beispiel. Und du schleppst dich da rüber und dann sagst du, ja, könnt die bitte nur mehrfach Steckdosen haben und der sagt, tja, die ist auch noch. Ja, sowas. Oder Wasser, möchtest einfach ein Leitungswasser haben oder so. Oder kriegst nicht einmal was zum Essen. Oder, also das sind hundert so wirklich mangelnde Wertschätzung bis dorthin.
Ja, schau, jetzt krieg ich's dick. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe vorher den Mantel nicht abgenommen. Das hat man halt schon, gesagt.
Nein, ich habe es nur dann gesagt, weil die nette Christine, die da draußen sitzt. Die da draußen sitzt, die nämlich sehr aufmerksam war, mir sofort was eingeschenkt hat und mir den Mantel abgenommen hat. Das war einfach die Diskrepanz, was.
Ich war so aufgeregt.
Weil sie so gut ist.
Ich war so aufgeregt.
Oder so.
Übrigens, magst du was essen?
Ja, total. Ich habe da so Spießchen nämlich, gell? Ja,
Spießchen. Es gibt da so Langjähriger, so Dauerbrezel. Ja, weil nächste Woche kommt auch wieder die alten Mann her. Ja, das ist gut.
Ja, schön.
Also, schon mal einen Auftritt gehabt, denken wir mal, wenn du da so im Norden Deutschlands unterwegs bist und keiner kennt dich, ich meine, da kannst du passieren, da vielleicht gerade mal 3-4 da sein. Auch schon passiert?
Nicht nur im Norden Deutschlands, wenn die keiner in Bayern keine Sau kennen, so ist es nicht. Aber es kommt ja nicht immer, es kommt ja nicht auf die Quantität davor, sondern auf die Qualität. Also ich habe schon einen schlimmen Auftritt gehabt vor 12 Leuten. Ja. Ich habe auch schon einen grauenhaften Auftritt gehabt vor 1000 Leuten.
Warum grauenhaft?
Weil halt einfach 1,5 Stunden vor meinem Auftritt Freibier ausgeschenkt worden ist. Und zwar in rauen Mengen.
Bergerbier.
Nein, kein Bergerbier. Das war irgendwo in Schwaben, Bayerisch Schwaben
war das. Und da waren die Jungs alle?
Die waren einfach, gut, die wollten mich auch nicht sehen. Also ganz schlimm sind so, nicht ganz schlimm, nicht immer. Aber es, sag ich mal, was echt kritisch sein kann, sind so Firmenveranstaltungen.
Ja, so und, Weihnachtsfeiern,
oder? Ja, Weihnachtsfeiern oder eben so eine Hausmesse. Das war eine Messe mit Fenster und Türen. Und vor mir ist ein Fußmaler, eine Fußtheaterfrau und nach mir eine Sandmalerin aufgetreten und
inspiriert.
Nach mir ein Fußballjongleur und ich war dazwischen und alle waren einfach stocksoffen. So kann man nicht stocksoffen übertreiben, aber es war durchaus so ausgelassen, dass die Leute jetzt gar nicht gemerkt haben, dass jemand ein Mikrofon hat und da vorne steht, weil die waren ja so im Gespräch vertieft.
Den hat sie dann getaugt?
Das weiß ich nicht, aber während du da umstehst, denkst du immer nur an die Gage. Du denkst dir immer nur, es ist so viel Geld, Franzi, das machst du jetzt. Dann überlegst du, das ist eigentlich ganz schön, weil man während man spielt, man kann ja den Text gut und man kann diese alles. Schon, es geht schon, dass dann ein zweiter Film hinten rum abläuft, wo man sich dann ausmalt, was man mit dem Geld alles macht. Ich meine, nach dem Anfang muss man das machen, sonst fällt man es nicht aus. Oder auch, ich meine, ich habe auch schon mal wo gespielt vor 12 Leuten, das waren eigentlich Neine und dann waren 3 Psoffene noch auf Dresen gesessen und dann haben sie die überzeugt, dass der noch Eintrittskarten kaufen und dann habe ich da halt gespielt und während dieser Show ist halt dann einer aufgestanden, der war auch hackedicht und hat einen FC Bayern Schal immer dumm gehabt und hat halt dann immer irgendwie FC Bayern Forever Number One eigentlich geschrieben. Beim ersten Mal ist es nur lustig, das kannst du ganz gut einbauen. Ich sage jetzt mal, ab dem 10. Mal wird es einfach störend dann.
Dabei ist aber der FC Bayern die Identifikation für Heimat. Wir sind wir.
Ja, ja, das stimmt. Aber mit dem Wir sind wir habe ich immer, kann ich mir nicht so viel anfangen.
Wieder? Also kein FC Bayern-Fan.
Ich bin überhaupt kein Fußball-Fan. Und wenn ich ein Fußball-Fan war, dann war ich noch viel eher 60er, weil ich mag das, diese Underdogs, das mag ich. Ich mag lieber zu denen halten, die anderen lesen immer zu.
Echt?
Ja.
Ja gut, man hat so ein bayerischer Verein.
Ja, genau.
So Heimat daheim irgendwo, was weiß ich, SV Übering.
Kenne ich alle nicht.
Nein.
Da
oder
bin was, ich wenig.
Nein, du bist nicht so daheim.
Ich habe keine Ahnung.
Also Fußball ist nicht so deins.
Nein, überhaupt nicht. 0,0.
Vorher hast du gesagt, ja, mit den Texten.
Ja.
Wie ist denn das? Jetzt hat man da so einen reichen Erfahrungsschatz, weil man die Welt gesehen hat.
Ja, was sagst du so?
Man hat die Menschen gesehen, man hat die Menschen beobachtet. Ist das Inspiration für dein Bühnenprogramm?
Absolut. Absolut.
Also, was ist so der Lieblingstyp, den du gern beschreibst?
Also ich spiele generell einfach gern Männer.
Echt?
Ja.
Gibt doch was raus, oder?
Weil das für mich als Schauspielerin eine tolle Erfahrung ist und eine tolle Herausforderung ist. Weil, dass man jemanden spielt, also ich bin ja jetzt, du wirst das sicher genauso unterschreiben, sehr charmante Person, sehr feinfühlig und so. Und ich mag das halt gern, so einen richtig grob schlechtigen Typen zum Spielen. Also einen, der wirklich richtig derbe ist und der irgendwie, aber das Schöne ist ja, dass der dann auch irgendwas Verletzliches kriegen kann. Und dann, finde ich, wird für mich eine Figur erst interessant. Also einer, der eigentlich gar kein Typ ist, den man jetzt sympathisch findet, aber der durch seine Verletzlichkeit dann doch irgendwie was hat. Das gefällt mir.
Beispiele im Leben gibt es genügend.
Gibt es genügend, absolut.
Und da bist du auch dankbar dafür.
Total. Und bei mir ist es oft so, dass ich oft nur einen Satz her oder so und den finde ich irgendwie so gut, weil ich den irgendwo aufschnapp. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich spiele ja in jedem Gartenzaun immer oder man spielt ja ständig in irgendeinem Ort in Bayern und dann gibt es da ein Wirtshaus oder ein Theater oder man geht vorher essen oder was. Und dann sind überall Menschen und dann ist es ja toll, weil dann schnappt man bloß einen Satz auf und dann baue ich halt eine Figur rundum irgendwie oder ich spinne dann so rum in meinem Kopf und dann kommt was raus.
Genau. Gibt es irgendeine Grenze, wo du sagst, nein, das ist tabu, das tue ich jetzt nicht im Programm bearbeiten, verarbeiten?
Ich habe generell Grenzen, wenn es jemanden, den das betrifft, verletzen kann im Publikum. Also ich darf jetzt nie, es gibt ja, ich meine, ich bin jetzt ja kein Comedian oder so, aber da gibt es ja ganz viele, die so krasse.
Du hast noch niemanden verletzt im Publikum.
Doch, bestimmt, auf eine gewisse Art,
aber doch, nicht. Doch, ich kenne das
einen. Ja, das wird jetzt nicht.
Ja, ich da sitzt
gesagt, jemand schaut grantig, habe ich vielleicht gesagt.
Genau, das du hast es beim Auftritt, ich war in der ersten Reihe drin, wo hast du gesagt, hat, also wird jeder vorne der grantig schaut.
Ja, aber
das hat mich verletzt.
Ach, geh, jetzt hörst du mal auf. Das waren so echte Verletzungen, die ich mal ernst nehmen kann. Aber es gibt ja so Comedians, die haben wirklich, das ist alles wurscht. Also die machen ja von nichts. Also, oder vielleicht auch Kabarettisten, keine Ahnung. Aber die machen auch Witze über Behinderte oder irgendwas. Das finde ich mal alles wahnsinnig zuwider. Also ich möchte einfach nicht, dass jemand rausgeht und oder so dieses Fat-Shaming oder was es gibt. Also es gibt ja so viele Leute, die über so äußerlichen Scheiß direkt, das interessiert mich nicht und das finde ich auch völlig schwachsinnig. Mhm. Und sowas zum Beispiel, das darf ich nie machen. Oder dass ich, aber auch, ich habe mich auch entwickelt. Also in meinem ersten Programm waren auch Sachen drin, die da jetzt halt auch vielleicht nicht mehr machen oder so. Es ist halt immer, das ist auch sowas. Man muss auch selber erst einmal sich finden und weniger gefallen wollen, glaube ich. Und mehr das machen, was man wirklich selber gut findet. Auch wenn es dann einmal ein paar Minuten mal startet oder so, oder? Weil das halt vielleicht auch was ist, was man mal sagen muss, aber ja, es ist halt was Ernstes. Das ist ganz spannend, weil die Leute das eigentlich wollen.
Authentisch.
Genau. Weil es auch um was geht auch irgendwo. Und das ist nicht irgendwie ein lustiger Witz, den man daheim sich jetzt angezimmert hat, sondern es ist einfach mal was, das ist jetzt ein echter Gedanke von mir, den ich jetzt da reinbringe irgendwie. Genau. Ja.
Also keine Kunstpause, sondern eine ehrliche Pause.
Ja, vielleicht. Oder ja.
Ja, stimmt, unheimlich schwierig vor.
Also
das Aushalten.
Ja, das Aushalten auf der Bühne ist Pause sowieso, aber man muss ja gar nicht immer Start sein. Man kann ja auch was sagen, was keine Pointe hat. Das ist ja auch als Kabarettist schon eine riesen Herausforderung, was zum Song, was keine Pointe hat.
Weil jeder erwartet, der schafft, wann ist der nächste Haag?
Genau. Und das darf aber sein. Man darf, also man muss jetzt nicht das Publikum nicht zu Tode langweilen, um Gottes Willen. Aber ich finde es wichtig, dass man auch, dass das auch einen Raum haben darf. Und beim Duo-Programm mit Martin Frank zum Beispiel habe ich ja auch dieses Gedicht zum Schluss,
ja,
das ich, glaube ich, heute noch vorlese.
Ja, vielleicht.
Vielleicht, schauen wir mal. Anscheinend höre ich es gar nicht hören. Auf alle Fälle, das ist ja auch was eher Nachdenkliches zum Beispiel. Und das muss man aber auch aushalten können, dass ich jetzt in einem Kabarettprogramm bin, wo die Leute schreien und lachen und alles. Und dann kommt aber trotzdem, mutet man sich so zu, dass man sich hinstellt und was vortragt, was jetzt nicht per se super, super lustig ist. Genau. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Und in meinem jetzigen Programm, im Furchtlos glücklich, habe ich auch ein Lied drin, das so ein bisschen nachdenklich ist, finde ich super.
Erfolg, du hast gerade gesagt, mit Martin Frank zusammen. Du hast auch verschiedene Formate, sag mal. Du bist jetzt auf der Bühne drauf. Du hast Schauspielerei gelernt. Synchronsprecher oder wie war das?
Nein, nicht synchron, sondern ich bin immer mal wieder Sprecherin für Hörspiele für den Rundfunk. Also Bayern 2 läuft gerade zum Beispiel Kinderhörspiel jeden Sonntag.
Kinderhörspiel?
Ein Kinderhörspiel, ja. Also wenn jemand Kinder hat und ausschlafen möchte, zumindest eine gewisse Zeit, okay, ich glaube immer im Sonntagshuhn um ab 7:30 oder so, kommt das Hörspiel Fröschel und Floh und ich spiele die Mutter.
Ah, genau. Du sprichst praktisch das ein.
Genau.
Kinderbuch. Ja, Kinderbuch ist auch interessant. Gibt es ein Buch, was sagst du, das ist aus der Kindheit so ein Begleiter geworden, wo du sagst, das hat mich geprägt?
Also es gibt viele Bücher, die toll sind, aber was ich total schön finde, ist das, gibt es zwei ganz tolle. Das eine ist das mit dem Frederik, der die Farben sammelt.
Ja.
Das finde ich wahnsinnig schön, weil man dann sieht, dass eben nicht, das ist ja auch was man als Künstler jetzt, ist eigentlich eine gute Parabel zu heute, weil ja auch jeder in der Corona-Zeit denkt, ja, die Künstler, das ist so ein Sahnehäubchen, das braucht man nicht dringend, hätten sie was Gescheites gelernt, was so. Und die anderen, so ungefähr, die sind jetzt gut dran, weil die haben ja praktisch schon, also sie, keine Ahnung, ins Heu einer gefahren oder wie auch immer. Und der Frederik hat halt die Farben gesammelt und dann merkt er es erst am Schluss, dass man die Farben auch braucht.
Der bringt praktisch da Farbe ins Leben, wo
genau,
es ein bisschen düster wird.
Ganz genau.
Ja, wahrscheinlich um die Zeit jetzt so, wahrscheinlich braucht man das mehr. Ja, ich hätte gemerkt, wenn ich dir jetzt ein Kinderbuch geben würde, ja, was du natürlich nicht bekommst.
Natürlich nicht.
Aber gedanklich hätte ich jetzt echt für ein Kinderbuch für die war so Obi Schönes Panama. Vom
so
Janosch. Der Janosch ist jetzt 90 hat geworden.
Geburtstag gehabt, genau.
Da ist schon da, der Bär und der Tiger. Die schauen in der Welt, wo es denen am schönen ist. Gell? Und dann kommen sie heim.
Genau. Und das Schöne ist ja, dass sie das daheim gar nicht mehr erkennen, weil es so zugewuchert ist und sie verändert hat.
Sie kennt das geworden. Buch.
Ja, ja. Natürlich. Natürlich.
Du weißt, was zugewuchert ist.
Genau.
Eine Definition von Heimat, da würde mich jetzt noch interessieren. Wobei man gesagt hat, wir wollen den Heimatbegriff gar nicht so überstrapazieren.
Ja, genau.
Weil da bist du kein Freund davon.
Ja, ich kann es, glaube ich, einfach auch nicht mehr hören, so ein bisschen.
Okay, so oft ist es noch gar nicht vorgekommen.
Aber nicht nur jetzt von dir, sondern überhaupt. Das wird immer so überstrapaziert. Und was ich halt schon schwierig finde, ist, glaube ich, wenn man immer meint, also das, da bin ich einfach kein Fan davon, dass ich denke, ich bin jetzt was Besseres, weil ich aus Bayern bin. Was bin ich nicht, überhaupt nicht. Ich habe jetzt irgendwie Glück gehabt, dass ich jetzt da aufwachse und nicht irgendwo, wo es jetzt nicht so schön ist. Aber ich bin nichts Besseres deswegen. Es ist toll, dass ich diesen Schatz habe, dass ich einen Dialekt lernen habe dürfen, zum Beispiel. Ja. Aber ein anderer Dialekt ist wertvoll. Weißt, also ich mag das nicht immer, dieses mir sind mir und bloß mir sind super und so. Das muss ich sagen, das geht mir echt gewaltig auf Nerven. Weil die Leute, die sowas sagen und so krass, die sind meistens halt auch sehr engstirnig unterwegs und das möchte ich gar nicht sein.
Die Weite
ja.
geht dann ab,
gell? Genau.
Ich habe mich so vorbereitet für das Gespräch heute, gell?
Mhm. Weil ich gerade wieder recherchiert.
Ja. Ja, und da bin ich über einen Satz gestolpert.
Aha.
Der Heimat definiert und den wollte ich da eigentlich mitgeben.
Ja, gell? Gern. Gib mir mal mit, schauen wir mal, ob ich mitnehme.
Weil mit Sprache, gell? Ja. Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch Chinesisch können.
Natürlich, ich kann alles.
Und die Definition im Chinesischen für Heimat, wir kennen sie alle.
Natürlich.
Ich übersetze es trotzdem.
Ja, bitte.
Heißt, Heimat ist Laub, das auf Wurzeln fällt. Das Wort Heimat bedeutet im Chinesischen, das ist ein Laub, ein Labern, das auf Wurzeln fällt. So, man denkt, gebe ich da noch ein bisschen was mit, so
ja.
auf die Lebensreise. Mhm. Für mich bedeutet das, ich deute das als das Vergängliche.
Ja, das Laub.
Das Laub, gell.
Das wenn ich die so interpretieren darf, jetzt nehmen wir.
Ja, gerne.
Zur Synchroninterpretation.
Ja,
okay,
gerne. Das Vergängliche und trotzdem auf die Wurzeln diese Verankerung.
Genau. Okay?
Dass das sich bedingt. Mhm. Dass das zusammenkehrt. Vielleicht eine gute Definition.
Ja, das
die gebe ich dir mit.
Danke. Herzlichen Dank.
Freue mich, dass wir da heute wieder mal.
Ja, super.
Wie lange hast du überhaupt Zeit? Weil Ausgangssperre, ich weiß nicht.
Ja, das stimmt. 10 ist Ausgangssperre. Wenn ich Vollgas gebe, dann. Aber ich habe einen beruflichen Termin.
Ja, brauchst du Bescheinigung?
Ihr sagt doch, wie eine Behörde, ich kriege bestimmt eine Bescheinigung.
Genau, Spießchen.
Ja, ich
möchte es gibt da also.
Eine Dauerbrezen geht, ich sitze nicht so weit. So ein Landjäger oder
nein,
was
auch immer das ist. Ja. Ja, bist du jetzt machen wir es ein bisschen tiefgründig. Bist du jetzt bei der katholischen Erwachsenenbildung? Mhm. Bist du erschrocken zunächst, dass die Urlaufen?
Ja.
Ja, ich habe was gedacht, ich habe mit deiner Managerin habe ich korrespondiert.
Ja.
Zuerst haben wir E-Mail geschrieben, dann haben wir telefoniert. Auch sehr sympathisch.
Ich weiß, sonst hätte ich es nicht ausgesagt.
Ja, ist schon negativ.
Ja.
Die hat auch gleich verstanden, was das geht. Mhm.
Die ist aus Niederbayern.
Mhm. Und die hat dann gesagt, sie fragt es einmal. Mhm. Also ja, aber vielleicht ist mit der katholischen Erwachsenen vielleicht ein bisschen später. Ich weiß aber nicht, vielleicht
reagiert. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Mhm. Ja, und dann hast du die Anfrage gekriegt. Dann hast du gedacht, ja.
Genau.
Wo kommst du hier? Altering, was kenne ich?
Altering kenne ich. Ja. Hab ich bloß, habe ich mich verlaufen. Aber kenne ich ja.
Ist klar.
Ja. Genau. Nein, ich habe es nicht so genau gewusst, tatsächlich. Aber wir haben dann telefoniert und dann war das durchaus sympathisch.
Ja,
ich habe gemerkt, du bist quasi so hardcore.
Doch, doch.
Militanter.
Ja, doch, doch, das mag ich.
Überkatholik. Damit hätte ich vielleicht schon. Das war zumindest ein anderes Gespräch geworden. Sagen wir es mal
so. Ein anderes Gespräch geworden. Ja, wobei wir jetzt nicht unbedingt über die Kirche sprechen. Mhm. Ich glaube dann eher so über Spiritualität.
Mhm.
Das hast du gespannt. Das haben wir im Vorfeld, habe ich das Wort auch öfters gebracht. Spiritualität, vorher habe ich gefragt, gibt es Grenze, wo man sagt, das klang nicht an, das besprechen wir nicht, das machen wir, da habe ich Ehrfurcht davor, gell? Es gibt Themen, die
machen. Auf der Bühne meinst du
das? Auf der Bühne. Das Wort Ehrfurcht, vielleicht in dem Kontext gibt es was du sagst, das ist so meine Erdung.
Also,
Wurzeln.
Ja.
Gibt es da?
Ist in Verbindung zur Bühne. Ich bin nicht, sind jetzt ja, so drei Fragen in Ordnung.
Da, das ist auch alles
bei dir. Das ist alles bei mir,
gell? Das ist alles. Du bist ja nicht zu differenzieren. Ist Franziska, fragen wir direkt, ist Franziska ja. Wanninger spirituell? Oder spielt Spiritualität eine Rolle? Ist sie gläubig? Ist sie praktizierend?
Praktizierend?
Du wolltest es so.
Praktizierend bedeutet wahrscheinlich, dass man regelmäßig unter den Kirch geht, oder?
Ja.
Na, ich bin eine nicht praktizierende noch Katholikin. Na, tatsächlich, also ich bin noch nicht ausgetreten aus der Kirche.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht kommen dürfen, oder?
Doch.
Aha, okay. Na, aber das so weit bin ich noch nicht, sagen wir es mal so. Weil es gibt ja ganz, ganz viele Leute in meinem Umfeld, die gerade austreten. Und das, ich weiß auch gar nicht warum, weil ich bin gar nicht so katholisch aufgewachsen, aber irgendwas halt mich noch an der Kirche, tatsächlich.
Was sind so dichte Momente, was sagst du, Spiritualität?
Also ich finde es generell, also ich liebe das schon, in der Kirche zu gehen zum Beispiel, oder auch diesen, also so Weihrauch oder so zum Beispiel. Und was halt spannend ist, ich bin jetzt nicht als wirklich Kirchgängerin aufgewachsen oder so, aber es ist schon so, wenn ich jetzt überlege, wie ich in Amerika war, war ich in Salt Lake City eben, und da gibt es eine katholische Kirche, und da bin ich dann einmal in dem Jahr, also an Weihnachten, bin ich da dann hier halt, also mit zwei Freunden, also deutsche Freunde praktisch, haben wir gesagt, da gehen wir hin. Und das war wirklich ein Erlebnis. Also diese Kirche, das war so besonders, und da habe ich dann erst gemerkt, wie tief verwurzelt ich eigentlich bin, auch mit dem, doch wahrscheinlich mit dem Glauben oder wo ich her bin. Einfach mit dem Weihrauch und diese Feierlichkeit, die da war an dem Tag. Das war sehr, sehr besonders zum Beispiel für mich. Und auch sonst an Weihnachten, wenn man jetzt in die Kirche kommt, das ist nochmal, das ist einfach anders. Oder wenn man so diese kleinen alten Dorfkirchen anschaut, das ist was Besonderes, wenn man da reingeht. Und das ist auch, das ist die, alles, das ist der Raum an sich, was der für Fülle hat und wie es riecht dort. Und ich verstehe das total, dass es ganz viele Menschen gibt, die ganz viel Heilung in der Kirche finden und die da einen guten Ort für sich haben, wo sie gehen können. Und ich finde auch, dass da was gibt, auf alle Fälle, es gibt irgendwas Großes über uns, mit Sicherheit. Und ich finde auch, dass so eine Atmosphäre in der Kirche wahnsinnig besonders. Also gerade in unsere Kirchen, also sage ich mal, die so sehr alt sind einfach auch und so und nicht so Schurschachteln. Aber ich sage jetzt mal, mit der Institution Kirche an sich habe ich schon durchaus immer wieder meine Probleme.
Genau. Bietet auch einiges.
Bietet
auch einiges, wo man sagt, auch gut. Ich glaube aber trotzdem, dass das vielleicht so der springende Punkt ist, da man weiß, wo ist denn da bloß, wo es mir gut tut.
Ja, und ich meine, das kann ja Spiritualität kann ja alles sein. Also es ist ja so, also ich finde Meditieren zum Beispiel auch toll. Also weißt, dass man sowas einfach mal.
Machst du es regelmäßig?
Ja, ich probiere es, ehrlich gesagt. Aber ich schaffe es nicht jeden Tag. Aber ich probiere es, dass ich es mache, einfach auch, dass man mal runterkommt. Ich bin ja auch ein schneller Mensch und jemand, der irgendwie 1000 Gedanken gleichzeitig hat und diesen und diesen und diesen und diesen und 100 Kontakte und so, und merke, dass mir das wahnsinnig gut tut. Okay. Wenn man einfach, dass man runterkommt und sich mal auch besinnt ein bisschen. Genau.
Das war zum Montag.
Ja, okay.
Nein, das stimmt. Ja. Franziska.
Ja.
Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, du hast nämlich noch nicht.
Ich habe auch nicht da, ja.
Gesagt, dreiviertel Stunde.
Das haben wir schon überzogen.
Ich weiß nicht, wie lange, dass du sonst schon eine halbe brauchst.
Ja, ich weiß nicht.
Ja, gut.
Bisschen was ist noch.
Bisschen was noch. Wir wollen schon noch ein bisschen, du hast nämlich auch einen Podcast, du hast gesagt.
Genau.
Das wollte ich nur fragen.
Ja.
Ein Podcast ist das Teil, wo man dann was anhören kann.
Genau.
Und da hast du das Thema Heimat auch, oder wie?
Nein, ja, doch, stimmt. Eigentlich schon. Weil der Podcast, du hast recht, also nicht total eigentlich, stimmt. Und zwar heißt der Podcast Der famose Freistaat, genauso wie das Buch, das ich mit Martin Frank gemeinsam
geschrieben habe. Der famose Freistaat.
Genau.
Und wie schaut es aus?
Gell?
Bayern verstehen für Anfänger und Fortgeschrittene.
Genau.
Komm mal Kaffee?
Komm mal Kaffee, 12 Euro.
Sammelbestellung.
Ja, 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 wir waren ein paar Wochen auf der Bestsellerliste tatsächlich, beim Spiel die Bestsellerliste, ja. Aber also kommt es Gott sei Dank ganz gut an und es hat sehr viel Arbeit gemacht.
Der Martin Frank, der ist ja da aus Hutturm.
Der ist aus Hutturm,
genau. Den verstehst du auch ganz gut.
Ja, wir verstehen uns ganz gut. Also sowohl sprachlich als auch wir sind sehr sympathisch.
Eine gewisse Sympathie ist da.
Muss sein, weil sonst bringt man sich irgendwann um, wenn man so vorschreibt miteinander.
Ja, teilweise unschüchtig, gell?
Also,
ja. So,
ja.
Aber so wie es man dann.
Total. Total.
Schon, gell?
Ja, wir lernen ganz viel voneinander. Ne?
Vielleicht Programme kommen.
Vielleicht. Vielleicht. Der kennt sich zumindest in der Kirche viel besser aus wie
ich. Warum ist er?
Weil der ja immer schon, also Orgel gespielt hat in der Kirche.
Nein.
Ja. Der kennt sich wirklich gut aus.
Ah, den rüft man.
Ja, probier's
mal.
Vielleicht.
Vielleicht. Schau ich noch vorbei. Schön, der Bayern seine Leibspeise gibt, hast du gesehen. Hast du auch Leibspeise aus Apfelstrudel?
Ja, wahrscheinlich. Ja, und dann noch selber gesammelte Schwammerl mit Knödel. Das ist die zweite Leibspeise tatsächlich.
Ja, schön. Jetzt haben wir aber nochmal ganz kurz, du hast so einen Podcast.
Ich habe einen Podcast, Der Podcast heißt Der famose Freistaat, wie jetzt durch. Und den habe ich angefangen letztes Jahr im Januar, da habe ich noch nicht gewusst, dass eine Pandemie kommt. Das war aber klug, vorausschauend, habe ich damals schon wieder einen Podcast angefangen, bevor es alle gemacht haben. Und da habe ich, also regelmäßig, ich sage jetzt nicht alle zwei Wochen, weil das hat sich schon wieder zerschossen, dieses System, aber regelmäßig Gäste aus Bayern bei mir. Und wir reden meistens so zwischen einer Stunde und einer Dreiviertelstunde über das Leben von der Person, über Brüche, über alles Mögliche. Ich habe ganz viele prominente Gäste schon gehabt, also Martina Schwarzmann, Martin Frank, Niki, Claudia Schlenger, also ganz viele bekannte Leute aus Bayern, aber ich habe auch immer wieder völlig unbekannte oder relativ unbekannte Leute, die einfach ein unglaublich interessantes Leben haben, die was zum Erzählen haben und wo ich weiß, dass diese Sendung trockt. Und dann habe ich die bei mir am Küchentisch und dann gibt es einen Kaffee und einen Kuchen und die kriegen ein Geschenk von mir und die erzählen immer aus ihrer Region, also ein kleiner Teil von diesem Podcast heißt für Gescheithaferl und da erzählt jeder dann so, was ist das Tolle an der Region, wo er herkommt.
Kommt mir irgendwie bekannt
vor. Gell? Sag.
Ich habe aber nicht gewusst, dass du das hast.
Ja.
Das hast du mir das vorher noch erzählt gehabt.
So gut hat er recherchiert, gell?
Ja. Aber wir haben eine Werbung gemacht.
Ja, ich war schon 10.
Martin Frank, ihr habt ein Buch geschrieben. Mhm.
Genau.
Du hast einen Text dabei. Mhm. Den wollten wir abschließend dann setzen.
Oder? Das ist doch wunderbar jetzt,
oder? Ist das so, ist schwer, die schwere Kost?
Nein, ich finde nicht. Also es ist was zum Nachdenken.
Zum Nachdenken.
Schwer. Vielleicht ist es für Einzelne schwer, aber ich finde es eher ein Denkanstoß.
Jetzt überlege ich gerade, ob wir den jetzt gleich setzen, aber ich muss noch einen Werbeblock machen.
Muss noch einen Werbeblock.
Nein, da muss ich noch Danke sagen und so weiter. Und ist noch, machst du noch ein Spießchen?
Das ist wie wenn die Leute wegkommen.
Nein, die haben gut.
Das stimmt. Und vor allem, wo ich immer, dass ich die Spießchen esse, das muss ich jetzt auch noch sagen, weil das Einzige da ist, was verderblich ist. Nächste Woche kommt der wieder, oder?
Ja.
Der kriegt dann die Wurst und die Dauerbrezel.
Was machen wir damals zuerst nachdenklich?
Das ist auch gut. Du sagst, ich soll was essen und dann stellst du mir eine Frage. Wirklich.
Ich wollte schauen, wie das ausschaut, wenn du isst.
Nein. Ich würde sagen, du machst den Werbeblock jetzt und dann machen wir es abschließend, oder?
Machen wir es.
Weil sonst ist es so ein Bruch.
Ja. Also an der Stelle Werbeblock, Podcast von Franziska Manninger. Das Buch Der famose Freistaat ist zu kaufen, 12 Euro. Umgerechnet 1 Euro im Monat, kann man sie leisten.
Bestimmt, so habe ich es noch nicht gesagt.
Ja. Mein Spruch nimmst du mit, bitte, gell?
Ja.
Zünde genau. Aufschreiben.
Ja, Heimat ist wie Laub, das auf Wurzeln fällt, oder?
Ja, ja, auf Chinesisch, bitte. Franziska, herzlichst du Geld, gut.
Ja,
das war halt schon schön.
Das war richtig nett.
Du kriegst dann das halbe Gerät.
Genau.
Kriegst sogar frisch einpacken.
Wirklich?
Ja,
das ist toll.
Weil sonst muss man es noch abwaschen.
Ja.
Kriegst du auf eine halbe mit der KIB Ries. Mhm. Die Hühner haben dabei.
Super.
Okay. Mhm. Und Heimat gestalten. Mhm. Als Germanistin, was
denn? Mich wundert es, warum Gestalten groß geschrieben
ja, ist. Ja,
endlich. Das habe ich mich vorher schon gefragt.
Endlich.
Ja.
Die zweite Vorsitzende, die kennst du auch, die Sabine Hirle.
Ja, die kenne ich, weil die mit mir in der Schule war.
Genau, die hat so geschimpft, gell? Die zweite Vorsitzende
bei uns.
Die hat so geschimpft, sie hat es jetzt erst, also Heimat gestalten und das groß geschrieben. Mhm. Eine Gestalt, gell? Menschen.
Ach so.
Personen. Heimat nicht nur das Tun, gestalten. Sondern, verstehst du?
Aber natürlich, da die als Germanistin dann sagen,
jetzt
wenn es Heimat gestalten sind, ist so wahrscheinlich einfach diese Doppeldeutigkeit.
Ja, genau.
Weil diese
danke
gibt's
fürs Gespräch, ich habe schon verstanden.
Nein,
ich
schon recht.
War es nicht durchdacht.
Es ist nein, gar nicht schlimm, aber ich in meinem Programm achte immer darauf, dass die Leute nicht wo hängen bleiben und nur drüber nachdenken müssen, weil das den Fluss stört.
Und das ist der Unterschied bei unserem Publikum. Weißt? Es ist der Unterschied.
Weil die wollen nämlich nachdenken und vom Rest nichts mehr mitkriegen, weil sie immer nur am Gestalten
hängen. Und die Kinder nachdenken.
Jetzt wäre der unverschämt, jetzt neu wieder.
Nein. Aber nächstes Mal dürfen die oben immer so ein Wortspiel haben.
Ja, bitte.
Machen wir das. Mhm.
Dann gut, mache ich das Lektorat.
Schön war es, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich immer auf dir
bin. Ja.
Ja, wirklich. Echt froh. Und ich muss dazu sagen, im Vorfeld hat er gesagt, er wird ganz viele platte Fragen stellen, aber so platt fand ich es jetzt gar nicht. Also ich finde, das war direkt angenehm.
Ich habe mich auch vorbereitet.
Sehr gut, wunderbar. Ja.
Bevor wir den Text und Spieß sehen.
Nein, hier ist jetzt nichts mehr.
Gut, dann darf ich um den Text bitten.
Sehr gerne. Und das ist das Heimatgedicht, das ich eben auch auf der Bühne lese, wenn ich mit Martin Frank das Tourprogramm spiele.
Titel ist Heimat.
Heimkommen.
Heimkommen. Mhm. Ah, ja.
Heimkommen. Das Gefühl so warm wie Kartoffelfeier riecht. Die Bäume sind einem ganz anderen Licht, wo sich keiner laut vor irgendwas fürcht. Wo es einem, wenn man geschimpft wird, nicht viel tut, weil so lange schimpfen können, geht's ja nicht gut. Daheim muss das Herz nicht so schnell schlagen. Da wäre das Schicksal einfach miteinander dran. Und was passiert ist, das ist einerlei. Weil heimkommen weißt, darfst du allweil. Da, wo es miteinander immer noch stimmt, wenn der Postler manchmal die Post erst nach dem Wirtshaus bringt, und er weiß auch, was auf der Postkarte steht, aber meint's, wenn er die fragt, wie's da geht. Wo manche Brüder 30 Jahre nicht miteinander reden, weil sie es nicht gelernt haben, wie es geht, das vergeben. Solange wohnen sie weiter nebeneinander und wünschten sich sehnlichst, dass der andere anfängt. So vergingen die Jahre, bis einer aufhört zum Leben. Und der andere sagt traurig, er wollte nie mit mir reden. Daheim muss das Herz nicht so schnell schlagen. Da wäre das Schicksal einfach miteinander drum. Und was passiert ist, das ist einerlei. Weil heimkommen weißt, darfst du allweil.
Dankeschön.
Schön war's. Ja. Einen schönen Abend wünsche ich euch.